Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildungsbrücke, dem Podcast des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Sven Schumann.
Und ich bin Verena von Hugo. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Brücken zu bauen. Brücken, um die Lücken bei der ökonomischen Bildung in Deutschland zu schließen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Oliver Sachse. Er ist Pressesprecher von Wertvollmacht Schule. Herzlich willkommen auf der Bildungsbrücke, Herr Sachse.
Hallo auch von meiner Seite in die Runde. Es freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Steigen wir ein. Wertvollmacht Schule. Welche Bedeutung hat die ökonomische Bildung für diese Organisation?
Ökonomische Bildung ist natürlich erstmal ein Riesenthema. Und ich muss dazu sagen, wir sehen uns da sehr in dem ganzen Thema Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit, alles, was mit dem Thema Emotion zu tun hat, und setzen bei dem Thema ökonomische Bildung ein bisschen anders an, als das viele Leute machen, die quasi mit dem Thema in Berührung kommen. Meistens denkt man da eher so an das ganze Thema finanzielle Bildung, also was kann man mit Finanzen eigentlich tun, was können Finanzen eigentlich alles und vor allem, was kann das Thema Geld überhaupt. Und wir haben uns aber zur Aufgabe gemacht, dass ökonomische Bildung für uns mehr ist als Geld zählen. Das sagt man immer so ein bisschen böse, aber im Grunde genommen haben wir uns da eine Art Wertekompass zum Grund gelegt und wollen quasi auch danach arbeiten. In dem Wertekompass sind unsere 5 Themenfamilien drin, die würde ich kurz aufzählen. Das ist das Thema Emotionen und Konflikte, Wünsche, Bedürfnisse und gute Tat, Konsumwerbung und Social Media, Geld und dann das Thema Nachhaltigkeit. Bei dem letzten Thema haben wir auch im vergangenen Jahr einen Bundespreis gewonnen, den Bundespreis zu gut für die Tonne, für unsere Unterrichtsstunde zum Thema Lebensmittelverschwendung. Und somit setzen wir, anders als viele andere Organisationen, die vielleicht mit uns im Bündnis sitzen oder auch das ganze Thema ökonomische Bildung vorantreiben, einen ganzen Zacken anders an. Und das bringt uns natürlich die großartige Möglichkeit, schon in der Grundschule anzusetzen, wo man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit hat oder vielleicht auch überhaupt keine Berührungspunkte, was total in Ordnung ist, was aus unserer Sicht auch richtig so ist, zum Thema, was kann die Bank eigentlich? Welche Produkte gibt es in der Bank vielleicht? Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, da kam die Sparkasse damals bei uns vorbei und hat uns quasi erklärt, was man mit unserem Geld quasi bei der Sparkasse machen kann, wie ich mein Konto dort anlegen kann, was die an sich für Produkte haben. Und somit habe ich die schöne Möglichkeit, bei Wertvermacht Schule das, was ich in den letzten Jahren in der Schule selber lernen durfte, quasi dort auch richtig umzusetzen und einen Grundstein zu legen für junge Menschen, dass sie ein ganz anderes Wertegefühl haben, ein gesundes und nachhaltiges Wertegefühl zum Thema Finanzen auch entwickeln. Und ja, das ist uns zu dem ganzen Thema unfassbar wichtig. Und wie gerade schon gesagt, wir fangen in der Grundschule an, also anders als viele anderen, die dann eher so in der Oberschule am Gymnasium damit die ersten Berührungspunkte haben. Und somit können wir quasi schon so in dem Klein-Klein, in unserem Wertekompass, in unseren 5 großen Themen zu verschiedenen Themen bestimmte Punkte bearbeiten. Für uns beginnt das schon bei so einfachen Themen wie Neid, also das, was in der Schule natürlich ein Riesenproblem ist. Ich denke an meine Schulzeit so auf den Schulhof zurück, ob ich jetzt die neuesten Turnschuhe habe oder gerade die Markenjacke oder was bei mir damals so der neue Sportschuh tatsächlich war oder dann vielleicht auch das Longboard, ob man das hat oder nicht. Das hat schon viel mit reingespielt und wenn man das dann hatte, gab es viele andere Leute, die neidisch darauf waren, dass ich das selbst quasi hatte. Und bei solchen Punkten setzen wir quasi schon an, dass das Neidgefühl, der doch ein bisschen ungesund ist. Und da setzen wir mit jungen Leuten quasi an, versuchen sie auf dem Weg bestimmte Punkte mitzugeben und auch ein gesundes Wertesystem im Kopf quasi zu schaffen und quasi da auch die Grundsteine dafür zu legen. Und somit wollen wir jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, in eine finanzielle Eigenverantwortung zu kommen. Das klingt erstmal groß und sperrig, aber wir haben ganz am Anfang mal angefangen, dass wir eine Art Sparschwein machen. Und ein Sparschwein mit quasi 4 Kategorien, was ich an Geld überhaupt sparen kann. Und das ist natürlich schon mal ein anderer Ansatz als, okay, ich habe jetzt ein Konto und lege mein Geld auf dieses eine Konto bei Bank XY. Und in diesem Schwein konnte man quasi in den 4 Rubriken sparen. Also das kann man auch relativ groß ziehen. Man kann Geld sparen, was man quasi so nebenbei immer wieder mit ausgeben möchte. Man kann Geld sparen für irgendwelche Unternehmungen. Also ich möchte jetzt mit meiner Family ins Freibad beispielsweise gehen und kann mir das Geld dann sparen. Ich kann Geld für Geschenke sparen und. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als den viele andere Initiativen haben. Somit haben wir die Möglichkeit, diese Werte schon sehr frühzeitig an junge Menschen zu bringen und denen quasi auf ihrem weiteren Lebensweg mitzugeben.
Die Initiative oder Wertvollmacht Schule ist eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, GUG. Können Sie uns da nochmal aufklären, ganz konkret im ökonomischen Bildungssinne, was es damit auf sich hat?
Genau, also wie gerade schon kurz gesagt, die Abkürzung GUG steht ja für gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das passt immer ganz gut, wenn man quasi eine Initiative hat, mit der man sich dann beschäftigen möchte. Ist ähnlich wie eine GmbH, gibt es ja dann schlussendlich auch noch. Und das kleine G vor dem UG steht im Grunde genommen für gemeinnützige Zwecke. Wertvoll macht Schule machen wir alle zusätzlich. Also wir arbeiten zu großen Teilen alle in anderen Berufen. Und weil uns dieses Thema aber verbindet, weil wir früher Berührungspunkte oder in meinem Fall eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten, haben wir uns zusammengeschlossen und wollen quasi als Initiative dieses Thema vorantreiben. Aber natürlich braucht man auch irgendwie eine Rechtsform, mit der man ordentlich arbeiten kann. Und dafür war für uns das Thema gemeinnützige Unternehmergesellschaft das Beste, was gepasst hat.
Herr Sachse, Sie sagten, Sie machen das ehrenamtlich nebenbei. Was machen Sie denn hauptberuflich?
Hauptberuflich mache ich zurzeit eine Weiterbildung als Marketingmanager zum Schwerpunkt Social Media, was natürlich ganz gut passt. Ich bin ja erst 22 Jahre alt und weiß zwar, wie ich auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn einen Beitrag hochlade und kann damit auch relativ gut umgehen, aber was liegt eigentlich dahinter? Also wie gesagt, wir wissen zwar, wie wir auf Instagram durch den Feed scrollen und wie wir Beiträge liken und kommentieren, aber wie wir eine Werbekampagne schalten, auf welche Art und Weise der Außenkommunikation wir achten, dass man einheitliche Schriftarten, einheitliche Farben und ein Logo benutzen soll. Das ist natürlich alles so das Klein-Klein, aber das wirklich mal aufgeschlüsselt zu lernen und zu wissen, was steht eigentlich dahinter, wie kommuniziere ich richtig, auf was muss ich achten. Das ist ja nicht so wie in vielen anderen Berufen, wenn man dann ja schlussendlich den Instagram-Account und auch eine Community dahinter betreut, dass man dann einfach sagen kann, okay, es ist Freitagabend 17 Uhr, für mich ist jetzt Feierabend, sondern wenn dann am Wochenende eine Frage kommt, wenn man kriegt eine Nachricht auf dem Instagram-Account, dann will man das natürlich auch schnellstmöglich beantworten, einfach um den Leuten, die uns ja unterstützen. Und das fängt ja schon klein an. Also der Like ist so die kleinste Möglichkeit, die man hat, um da quasi eine Unterstützung mitzugeben. Da reden wir noch gar nicht von einer finanziellen Unterstützung, sondern das ist so die kleinste Möglichkeit, um unsere Initiative so ein bisschen Schwung mitzugeben. Dann gibt es den Follow, den man noch nutzen kann. Man kann Sachen kommentieren und. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, auch meine Generation ist ja eine Generation, die mit den sozialen Netzwerken groß wird. Und die haben wir irgendwie gefühlt mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ich kann mir mittlerweile auch keine Welt mehr da ohne vorstellen. Mache auch selbst gern private Instagram-Beiträge und alles, was da irgendwie dazugehört. Und somit habe ich aber die Möglichkeit, das, was ich für meine Stelle als Pressesprecher, für mein Ehrenamt, mein Engagement brauche, ausführlicher zu lernen und einfach zu wissen, was dahinter steht. Und man lernt im Leben nie aus, von da an passt das perfekt.
Welche persönliche Geschichte verbinden Sie denn mit der ökonomischen Bildung? Oder anders gefragt, wie haben Sie den Zugang dazu gefunden?
Ökonomische Bildung ist so ein Thema, was man in Schule eigentlich, also hat man kaum Berührungspunkte damit. Und wir lernen zwar unfassbar viel, was man am Ende braucht. Und wenn ich jetzt so an die Mathematik zurückdenke, dann habe ich ausgerechnet, dass ich mir mit 7 Freunden eine Tafel Schokolade teile und jeder kriegt 2,7348 Stück. Und ich möchte gerne mal den Menschen erleben, der die Schokolade genauso teilen kann. Oder jemanden im Supermarkt erleben, der 42 Wassermelonen kauft. Und aber das ganze Thema ökonomische Bildung und was Finanzen ja an sich angeht, das kommt in Schule überhaupt nicht vor. Man schneidet es vielleicht mal in der Prüfung kurz an, aber da geht es eher auch nur so um Zinseszins, Zinssatzberechnung, Dreisatz. Aber das hat ja mit dem eigentlichen Thema relativ wenig zu tun oder ist nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und ökonomische Bildung war für mich einer der Themen, die ich zwar so nirgendwo in meiner Schullaufbahn gehört habe, aber ehrenamtlich war ich ja 10 Jahre lang in der Schülervertretung unterwegs und zuletzt bis im vergangenen Jahr, im November, als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Und da war das Thema unfassbar präsent. Das war in Besprechungen mit den Landesschülervertretungen, in Besprechungen mit der Politik, mit der Presse, wo dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung gerufen wurde. Und irgendwann musste man natürlich mit dem Thema erstmal umgehen, weil ich nie vorher genau wusste, was steht da eigentlich dahinter und wie agiere ich damit überhaupt und was hat das überhaupt zu tun und was macht das Ganze eigentlich. Das war natürlich ein bisschen schwierig, aber somit habe ich es relativ, vielleicht auch erzwungen verstehen müssen oder zumindest mit dem Thema in Berührung kommen müssen, was aber von hinten gedacht eigentlich eine super Idee war oder zumindest ein guter Ansatz war, weil der mich natürlich auch jetzt weiterbringt. Ich habe ein ganz anderes Verständnis zu dem Thema. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern, was ganz schön ist, weil dann kriegt man auch von seinen jüngeren Geschwistern noch relativ viel mit. Und mein kleiner Bruder, der ist 17 und hat seine Ausbildung jetzt angefangen. Und dieses ganze Thema Finanzen ist zwar aufgekommen, weil man sich dann am Ende des Monats freut oder am Anfang des Monats, je nachdem, wenn das Geld überwiesen wird, dass man wieder Geld auf der hohen Kante hat. Aber was man mit dem Geld eigentlich machen kann und dass man davon vielleicht nicht nur den Sprit für sein Auto, sein Motorrad oder vielleicht nächste Highschool oder vielleicht am Wochenende den Clubbesuch dann irgendwie bezahlt. Nein, das sind noch ganz andere Themen, die man damit irgendwie auch berühren kann. Und dieses Thema und das, was ich vorhin schon gerade sagte, man versteht sein Leben eigentlich nur rückwärts. Das waren ja immer auch so kleine Begegnungen auf dem Schulhof. Also ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Neid, was da irgendwo mit reinspielt. Und wenn man da schon frühzeitig Grundlagen schafft, dass wir mit dem Thema ganz anders umgehen und auch ein Wertebewusstsein dahinter entwickeln, ein gesundes und nachhaltiges Wertebewusstsein dahinter entwickeln, dann kann das ganz gut laufen. Und dann wird das auch in Zukunft besser laufen, wenn wir damit einfach besser agieren können und das auch im Alltag besser verstehen.
Wie versuchen Sie denn konkret mit Wertvollmachtschule die Bildungslücken bei der ökonomischen Bildung zu schließen?
Wir haben bei Wertvollmachtschule unfassbar schnell festgestellt, und das war auch genau die Erfahrung, die ich aus der Schülervertretung mitgenommen habe, dass wir in dem Bildungssystem einige Hausaufgaben haben, die wir in den letzten Jahren schon stark verschlafen haben. Und das beginnt natürlich bei einem der größten Probleme, was wir gerade in der Bildungspolitik haben, und das ist das Thema Lehrkräftemangel. Also es fehlt massivst an Lehrkräften, Unterrichtsstunden können nicht abgedeckt werden, und das ist natürlich ein Thema, wo wir uns auch überlegt haben, was können wir als Wertvollmachtschule, was können wir als Initiative dagegen tun? Und somit haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, dass wir zu verschiedenen Themen, die ich ja vor uns in der Themenfamilie schon mal kurz angesprochen habe, quasi Unterrichtsstunden vorbereiten. Wir bereiten Unterrichtsstunden vor mit Experten, mit anderen gemeinnützigen Organisationen, um dann quasi Lehrkräften was mit an die Hand zu geben und denen quasi eine Grundlage zu schaffen, dass man sich dann vielleicht nicht abends noch nach einem aufregenden Schultag noch 2-3 Stunden hinsetzen muss und quasi die nächste Stunde vorbereitet. Und meine Erfahrung mit Lehrkräften war meistens, dass man das vielleicht am Anfang seiner Karriere nochmal macht und dann zwischendrin immer nochmal wieder anpasst. Wo gibt es Änderungen? Wo gibt es andere Regeln? Wo kam vielleicht noch eine neue Studie raus, die ich dann auch mit in den Unterricht einfließen lassen kann? Wir wollen die Grundlage schaffen, dass wir mit Experten diese Unterrichtsstunden vorbereiten, man sich die als Lehrkraft quasi runterladen kann und dann für seine Unterrichtsvorbereitung nutzen kann. Das ist natürlich jetzt nicht so wie der Nürnberger Trichter, ich drücke auf Download, habe dann alles im Kopf und kann es umsetzen. Man muss sich natürlich auch nochmal damit vorher beschäftigen. Aber somit haben wir eine Grundlage geschafft und unterstützen Lehrkräfte, Themen, die manchmal ein bisschen schwer zu greifen sind, besser in den Unterricht einbauen zu können. Lehrkräfte stehen an vorderster Front schlussendlich in der Schule. Die nehmen den ganzen Tag mit, was junge Menschen beschäftigt, was im Unterricht läuft, was auch nicht läuft. Und das ist natürlich eine Belastung, die ich zwar aus der Schülerperspektive kenne, aber die zumindest aus den Erzählungen, die ich gehört habe, auf der Lehrerperspektive nochmal eine ganz andere ist und die natürlich auch belastet. Und das ist dann immer schön, wenn man auch frühzeitig Feierabend hat. Ich glaube, das geht den jungen Leuten auch so. Also dann bis 16 Uhr in der Schule sitzen, macht jetzt nicht so wirklich Spaß. Aber der Lehreralltag endet ja nicht mit dem letzten Pausenklingeln oder mit dem Ende des Klingelns am Schultag. Das geht natürlich zu Hause weiter. Ich habe Arbeiten, die ich kontrollieren muss. Ich muss die nächsten Tage vorbereiten. Ich muss vielleicht noch eine neue Leistungskontrolle irgendwie entwickeln oder noch einen Wandertag planen. Das sind ja unfassbar viele Aufgaben, die dann auch irgendwo im Backoffice oder im Lehrerzimmer passieren, von denen man als junger Mensch, als Schüler überhaupt nicht viel mitbekommt. Und wenn wir das schaffen, dort diese Unterstützungsangebote zu schaffen, die wir ja gerade schon entwickeln und etablieren, und die Lehrkräfte greifen darauf zurück, man bekommt unfassbar viel positives Feedback. Danke für die Stunde, ich konnte die super einarbeiten. Und wir kriegen auch viel konstruktives Feedback dann wieder. Naja, die Punkte waren jetzt vielleicht nicht so gut, die würden wir nochmal anders ansetzen oder so, und so habe ich das gelöst. Und somit können wir unsere Unterrichtsstunden quasi weiterhin vorbereiten, können die evaluieren und können dann quasi auch andere Inhalte schaffen oder bestimmte Punkte anpassen. Und somit unterstützen wir dieses Thema ökonomische Bildung beziehungsweise generell die Lehrkräfte ja dann, die diese Unterrichtsstunden in voll ausführlich vorbereiteter Form nutzen können. Und das ist so unsere Aufgabe, die wir uns jetzt auf die Fahne schreiben und das quasi auch machen wollen, damit wir bei dem Thema ökonomische Bildung weiterkommen.
Spannend. Können Sie einmal nochmal berichten, sind das unterschiedliche Kanäle? Also Grundschule ist ja noch auch recht spielerisch teilweise. Dann das Thema Binnendifferenzierung ist auch ein Thema. Wie gehen Sie damit um? Sind da unterschiedliche Kanäle? Kann man da irgendwie auch mal, gesamten Klassenkontext, also im Forum ein Video zeigen und dann sind das Arbeitsblätter, die dazu ausgehändigt werden? Haben Sie vielleicht auch ein Theaterstück eingebunden, also oder Rollenspiele? Also wie geht es didaktisch in dem Angebot vor?
Das Schöne an unserem Projekt, an unserer Initiative ist, dass wir zwar viel vorbereiten, aber die Lehrkraft sich komplett raussuchen kann, wie sie es eigentlich pädagogisch umsetzt. Und das bietet dem Ganzen einen gewissen Spielraum. Und das ist in der Grundschule aus meiner Perspektive sehr wichtig. Mein zweiter kleiner Bruder, der kommt jetzt gerade in die Grundschule und geht immer so in die Vorschule und spannenderweise auch in meine alte Grundschule und wahrscheinlich auch bei meiner alten Klassenleiterin. Von da an passt das alles ganz gut. Und mit ihr habe ich mich auch mal drüber unterhalten, wie wir genau das Thema besser anpassen können. Und wenn man sich vielleicht mal auch auf ein Video anschauen will, wie das bei uns eigentlich abläuft oder wie man diese Themen von uns, die Unterrichtsstunden, im Unterricht einbinden kann, gibt es ein Video vom Bundesministerium der Ernährung für die Bundespreisverleihung im vergangenen Jahr. Und da erklärt man quasi mal ausführlich, wie das Thema Lebensmittel wertschätzen schlussendlich durch die Lehrkraft an die jungen Leute gebracht wird und an die Grundschule dann schlussendlich auch gebracht wird. Und da kann man mal so ein bisschen auch einen Überblick gewinnen, wie einfach das eigentlich funktioniert. Also es ist nicht so, dass wir den Frontalunterricht da irgendwie fördern wollen. Davon wollen wir ganz weit weg. Und das funktioniert in der Grundschule auch nicht so gut. Aber wir haben die glorreiche Möglichkeit, dass wir alleine mit dem Material, das kommt dann immer darauf an, wie umfangreich natürlich so eine Stunde auch gemacht werden kann. Da sind die Arbeitsblättervorlagen mit dabei. Da sind verschiedene Methoden noch mit eingebunden, die man dann als Lehrkraft auch nutzen kann. Und somit habe ich dann die Möglichkeit, dann quasi einmal auf Ausdrucken zu gehen und dann vielleicht auch den ganzen Satz nochmal durchs Laminiergerät zu schicken, um es natürlich auch in den nächsten Jahren zu nutzen. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht schaffen, was man quasi jedes Jahr nochmal neu machen kann, sondern dass wir natürlich auch nachhaltig denken. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man Druckerpapier sparen kann und auch Dinge nicht sonst wie oft ausdrucken muss. Wir haben uns auch ganz am Anfang bewusst so ein bisschen dagegen entschieden, dass wir ganz viele Sachen komplett digital machen. Wir haben zwar unsere Online-Plattform, unterrichtsmaterial.digital, wo man die Stunden findet und sich quasi als Lehrkraft registriert. Und da gibt es die schöne Möglichkeit, dass man das komplett digital nutzen kann. Das war uns wichtig, dass wir Lehrkräfte quasi digital erreichen können. Aber wir wollten für den Unterricht an sich ein sehr analoges Thema wählen. Also Medienpädagogik ist wichtig. Also wir wollen natürlich, dass junge Leute auch mit dem Thema Medien, soziale Netzwerke umgehen können. Aber uns war es wichtig, dass wir so ein bisschen davon wegkommen und alleine den Fokus nicht verlieren. Also man verliert natürlich, wenn man ein Tablet in der Hand hat, mal schnell den Fokus und den Bezug zu dem, was man eigentlich gerade als Thema behandelt. Aber somit haben wir die Möglichkeit, in großen Stuhlkreisen das Thema zu behandeln, dann auch in Gruppenarbeiten. Also da ist tatsächlich der Vorstellungskraft der Lehrkraft überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man kann das natürlich auch für sich selbst weiterentwickeln. Da sind wir auch ein absoluter Freund davon, dann zu überlegen, wie kann ich es anders einbinden? Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über die konstruktive Kritik, die dann auch irgendwo besagt, okay, das Thema konnte ich jetzt vielleicht nicht so gut einarbeiten. Ich habe das für mich umgebaut und so hat es für mich super gut funktioniert, weil dann können wir natürlich selbst auch evaluieren, ob wir es einfach in Zukunft genauso umschreiben, wie schlussendlich die Person, die es an die jungen Leute bringt, auch am besten bearbeiten und nutzen kann.
Was war denn die Motivation für Wertvoll macht Schule, sich im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland zu engagieren?
Das Bündnis Ökonomische Bildung, da sind wir ja sogar Gründungsmitglied. Und das ging ganz am Anfang los, dass wir natürlich auch immer wieder schauen, wer ist auf dem Gebiet noch so unterwegs. Und im Bündnis Ökonomische Bildung sind natürlich schon viele zusammen. Und in diesem Bündnis schaffen wir gemeinsam schon eine Vision der Zukunft. Und vor allem unterstützen wir uns gegenseitig, diese Vision auch ordentlich umzusetzen. Und das ist schon mal wirklich viel wert, von anderen Leuten zu lernen, von den anderen Initiativen zu lernen, mit dem man vielleicht vorher schon mal Berührungspunkte hatte. Ich hatte beispielsweise in der Bundesschülerkonferenz schon riesengroße Berührungspunkte zum Zukunftstag. Und das waren natürlich schon Projekte, wo man auch lernt, okay, wie gehen die an die Themen ran? Wie bringen die ökonomische Bildung an junge Leute? Aber wir wollen natürlich auch auf unsere Art und Weise, und da setzen wir, wie vorhin schon kurz gesagt, ein bisschen anders als viele andere Institutionen an, dass wir ja schon in der Grundschule einsteigen können, dieses Wertesystem schaffen können und uns natürlich dann im Bündnis auch gegenseitig unterstützen. Also der Zukunftstag fängt ja nicht in der Grundschule an, sondern wir haben die Möglichkeit, in der Grundschule Themen aufzubauen, den Leuten einen gewissen Wertekompass mitzugeben und der Zukunftstag kann dann ein paar Jahre später in der Oberschule oder im Gymnasium perfekt darauf aufbauen. Und somit unterstützen wir uns unfassbar gut miteinander und kriegen es dann auch hin, da dieses ganze Thema wesentlich präsenter und auch stärker nach außen zu bringen.
Herr Sachse, das haben Sie super auf den Punkt gebracht, dieses Netzwerk von Netzwerken mit den unterschiedlichen Schwerpunkten. Und da ist uns die Mitgliedschaft von Wertvoll macht Schule auch besonders wichtig, gerade weil Sie schon so früh mit der ökonomischen Bildung kindgerecht, grundschulgerecht starten und so viele Facetten der Themenwelten, die wir auch bei der ökonomischen Bildung sehen, in Wertvoll macht Schule abbilden. Wenn man es sozusagen aus dem ökonomischen Bildungsaspekt denkt, dann ist es eben die Verbraucherbildung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die finanzielle Allgemeinbildung, aber eben auch ganz, ganz wichtig die Werte- und Persönlichkeitsbildung, die elementar ist als Grundstein oder Zentrum fast allen ökonomischen Handelns. Und das wollte ich einfach nochmal bestätigend sagen, wie wichtig Ihre Arbeit da an der Stelle ist und wie synergetisch wir auch wirklich arbeiten. Und das ist einfach auch so ein bisschen wie der Sinn und die Idee des Bündnis Ökonomische Bildung vom Anfang an war, dass man sich in der Vielfalt zusammentut, voneinander lernt und gemeinsam gestaltet. Und insofern finden wir es großartig, dass Sie im Bündnis der Ökonomische Bildung Deutschland aktiv sind.
Vielen lieben Dank. Das freut uns natürlich. Das nehme ich auch gerne wieder in die nächste Teambesprechung mit. Das wird dann so das Highlight der Teambesprechung. Genau, aber das ist natürlich auch unser Ziel, mit allen Partnern gemeinsam, mit dem Netzwerk gemeinsam, das Thema weiter voranzutreiben. Und wir hoffen, es gab ja erst den Kongress schlussendlich mit Bettina Stark-Watzinger und Christian Lindner, die dieses Thema ja endlich mal auf die Agenda rufen, was wir die letzten Jahre ja, doch man kann schon sagen, ein bisschen verschlafen haben, ein bisschen sehr verschlafen haben. Aber der Wecker klingelt, glaube ich, so langsam. Und wenn wir es schaffen, gemeinsam und als Netzwerk dieses Thema wieder präsent auf die Stundentafel zu rufen und fix auch in den Lehrplan einzubauen, dann haben wir die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu schaffen, die mit dem Thema mehr Berührungspunkte hat, als ich vielleicht in meiner Schulzeit.
Das war jetzt schon fast ein Schlusswort, aber ich möchte ganz gerne noch eine Frage stellen. Die haben Sie schon so ein bisschen anklingen lassen eigentlich inhaltlich, denn Sie haben den Aufbruch finanzielle Bildung angesprochen, den Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gemeinsam mit Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt gestartet hat. Ein Thema, das uns auch sehr wichtig ist. Aber wenn wir nochmal an Wertvoll macht Schule denken und Ihnen einfach mal ein paar Wünsche freistellen, was würden Sie sich denn von der Bildungspolitik konkret wünschen?
In meinem Kopf baut sich schon so ein Wunschzettel auf, wie ich sonst als Kind immer an den Weihnachtsmann geschrieben habe. Das Wichtigste und auch so, und ich glaube auch unser Hauptwunsch, ist, dass wir endlich dazu kommen, die Bildungspolitik jetzt zu ändern. Ich merke das gerade in Sachsen, da gibt es jetzt das Bildungsland 2030 und man schafft quasi jetzt schon mal eine Arbeitsgrundlage, mit der man dann 2030 die Bildung komplett verändern will. Solche Veranstaltungen gab es ja in den letzten Jahren immer wieder, aber wenn man sich die Ergebnisse der Punkte anschaut und was dann am Ende wirklich effektiv im Bildungssystem umgesetzt wurde, dann sind das, wenn es hochkommt, vielleicht mal 10-15%. Und das finde ich persönlich echt schade.
Und 2030, ganz ehrlich, wir haben jetzt 2023, das sind fast zwei Legislaturperioden.
Richtig.
Das ist schon sehr zurückhaltend in der politischen Agenda, oder?
Das auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es kann sich nicht von jetzt auf heute ändern, das ist mir auch bewusst. Aber wir müssen endlich daran denken, dass wir die Bildung jetzt endlich verändern müssen und nicht, okay, wir machen jetzt noch einen Kongress, wir machen dazu noch die Veranstaltung, wir gucken noch, dass wir das dort oben verändern, sondern wir müssen einen Weg schaffen, dass wir jetzt und auch so schnell, wie es irgendwie geht, dieses System anfassen und uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber das kann nicht sein, dass wir dafür erst wieder 12 bis 30 Gesprächsrunden brauchen, die dann die nächsten gefühlt 20 Jahre wieder in Anspruch nehmen. Sondern wir müssen jetzt was bewegen, sonst wird das Thema in den nächsten Jahren noch wesentlich schlimmer.
Klotzen statt kleckern und das möglichst schnell. Das lassen wir mal als Schlusswort stehen, oder Verena?
Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Austausch und das gute Gespräch, Herr Sachse.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.